Ich hatte auch mal eine Lehrerin, hat mir gesagt, ja, sie erwartet, dass die Eltern das zuerst unter sich ausmachen. Aber das ist genau keine gute Idee. Oder weil sich Eltern oft reflexartig hinter das eigene Kind stellen, weil man das überhaupt nicht gerne hört, dass das eigene Kind ein anderes mobbt und man dann sehr, sehr schnell diese Verteidigungshaltung hat und damit zum Teil sich für das Kind in der Opferrolle einfach alles noch mal verschlimmert. Mhm.
Herzlich willkommen bei Die Zwei schon wieder, dem luftig leichten Psychologie-Podcast mit Stefanie Rietzler
und Fabian Grolimund. Hier werfen wir einen psychologischen Blick auf Alltagsthemen, die uns interessieren, irritieren, faszinieren oder amüsieren.
Für alle, die neugierig sind auf sich selbst und die Menschen um sie herum.
Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Zwei schon wieder. Heute geht es um das Thema Mobbing. Vielleicht ganz kurz, Stefanie, wie definiert man denn Mobbing?
Ja, bei Mobbing geht es ja eigentlich immer darum, dass ein Kind, Jugendliche, erwachsene Person von einer anderen Gruppe systematisch ausgegrenzt, fertig gemacht wird, ja, sich in seiner körperlichen oder psychischen Integrität bedroht fühlen muss. Das kann sich ganz unterschiedlich äußern, also eben eher auf der verbalen Ebene, dass man beleidigt wird, beschimpft wird, dass man ja merkt, die anderen machen sich lustig über mich und sticheln rum und haben immer blöde Sprüche, die sie mir so entgegenklatschen. Dann gibt es natürlich auch diesen Bereich der Gegenstände, also dass man merkt in der Schule zum Beispiel, es werden die Mäppchen oder die Schulsachen versteckt oder eben im Sportunterricht dann die Hose ins Klo gestopft, wenn die Person das nicht mitbekommt. Also dass man eigentlich immer Angst haben muss, auch wo kommen meine Sachen hin oder die Hausaufgaben, die zerrissen werden und dann kann ich eben nicht der Lehrkraft das sagen oder habe den Eindruck, ich bin da irgendwie so ein bisschen hilflos dem allem ausgeliefert. Gruppen, die zum Teil auch richtig körperlich gewalttätig werden. Da hört man ja immer wieder von Kindern und Jugendlichen, dass sie sagen, ich werde getreten, ich werde geschubst in der Pause oder in der Umkleidekabine. Ich habe auch schon von jungen Erwachsenen gehört, dass sie in der Schulzeit mit dem Kopf irgendwie in irgendwelche Mülleimer gesteckt wurden oder so, in Spins eingeschlossen wurden. Also richtig, richtig fiese Attacken, die sie da über sich ergehen lassen müssen. Und dann gibt es noch den anderen Bereich, das wäre das Cybermobbing, also der Teil, der im Netz stattfindet. Wenn Kinder, Jugendliche, Erwachsene dort merken, dass eben da Gerüchte über sie verbreitet werden, dass zum Teil auch vielleicht private Infos publik gemacht werden, dass manchmal auch Fotos weitergegeben werden, die für den ja, privaten Gebrauch sozusagen bestimmt waren. Vielleicht irgendwie ein Foto, was in der Freundschaft entstanden ist, was man eben nicht jetzt mit der großen Öffentlichkeit teilen möchte. Und dieses Cybermobbing, das kann im Chat stattfinden, typisch so im Klassenchat oder dass über eine Person hergezogen wird oder man die beleidigt, beschimpft oder eben auch auf Plattformen wie Instagram, früher vielleicht noch Facebook, das nutzen ja die Jugendlichen jetzt nicht mehr so, irgendwelche Hasskommentare verbreitet werden oder eben auch auf irgendwelchen Gaming-Plattformen, bei denen es auch die Möglichkeit gibt, miteinander zu interagieren und einzelne Personen dann systematisch eigentlich fertig zu machen oder auszuschließen.
So eine Frage, die gerade aufgetaucht ist, von einer Hörerin, wo merke ich denn, ob das ein Konflikt ist oder Mobbing? Und da finde ich ganz wichtig, die Unterscheidung bei einem Konflikt haben wir nicht dieses Machtungleichgewicht, das finde ich ganz typisch für Mobbing. Und bei einem Konflikt sind ja eigentlich immer beide Parteien an einer Lösung interessiert. Also dass, wenn man das aufklären kann, dass sich die Situation entspannt und es beiden besser geht, während es bei Mobbing ja eigentlich so ist, dass nur eine Partei an einer Lösung interessiert ist, während die andere Partei, die, von der das Mobbing ausgeht, eigentlich interessiert daran ist, das weiterzuführen, weil sie irgendeinen Gewinn daraus hat, einen Machtgewinn, Statusgewinn, weil sie das witzig findet, oder? Weil sie dadurch vielleicht ihren sozialen Status oder Freundschaften festigen kann, etc.
Was man ja auch ganz häufig sieht, ist eben beim Mobbing, dass es wirklich dieses Gruppenphänomen ist. Also gerade auch, wenn in der Klasse ein Kind gemobbt wird, dann gibt es eigentlich keine unbeteiligten Personen in dem Sinne. Jeder spielt dort eine Rolle. Vielleicht können wir da auch später nochmal drauf eingehen. Und was man dort auch sieht bei diesem Gruppenphänomen, es ist wirklich auf ein Kind, auf ein betroffenes Kind zielt das ab, oder? Also mit diesem Ziel, dieses Kind zu verunsichern, dieses Kind fertig zu machen, dieses Kind zu isolieren, diesem Kind eigentlich zu zeigen, du bist ein Nichts und wir werden alles dafür tun, dass du hier keinen sicheren Ort mehr vorfindest. Wohingegen bei einem Konflikt ja eigentlich der Fokus meistens auf einem Gegenstand oder einer Sache liegt. Also bei den ganz Kleinen, die streiten sich irgendwie typischerweise um irgendein Spielzeug. Jeder will es halt haben oder später jeder hat seine eigene Meinung und man streitet drum, wer recht hat. Aber es ist meistens orientiert auf eine spezifische Sache und wie du sagst, die lässt sich besser oder weniger gut auflösen. Wohingegen es beim Mobbing eigentlich immer ganz gezielt, unabhängig von der Sache, eigentlich immer auf ein Kind geht, auf dieses Kind oder diesen Jugendlichen, auf seine Persönlichkeit und seine ganze Existenz.
Genau.
Einige Eltern wollten sehr gerne noch wissen, woran man erkennen kann, dass ein Kind vielleicht von Mobbing betroffen ist, wo man hellhörig werden sollte.
Was ich da eine sehr gute Möglichkeit finde, also die gehört auch für mich schon ein bisschen zu einem ganz wichtigen Bereich, was Eltern tun können, ist wirklich mal systematisch festzuhalten. Das Kind über 2-3 Wochen weg einfach jeden Tag zu fragen, war ein Vorfall da? Kannst du mir den beschreiben? Und da sieht man relativ rasch, sind das jetzt einzelne Hänseleien? Ist das so ein bisschen das, was unter Kindern halt so läuft? Oder geht das wirklich in eine systematisches Fertigmachen rein, weil ganz oft sind diese Mobbinghandlungen, ja, wenn man die einzeln betrachtet, nicht so schlimm. Also so typische Hänseleien, die auch vorkommen können, das Schwierige ist, dass es immer wieder passiert, dass es immer das gleiche Kind ist. Und wenn man dann zum Beispiel mit Lehrkräften sprechen will, oder dass das eigene Kind gemobbt wird, dann geht es auch immer darum, man fühlt sich als Eltern so ein Stück weit in der Beweislast. Also ich muss jetzt beweisen, das ist nicht einfach so ein bisschen, ja, sind halt Kinder und da kommt sowas halt mal vor, sondern das ist wirklich Mobbing. Und dann ist es eben sehr hilfreich, wenn ich sagen kann, am Dienstag wurde die Pausenbrotbox kaputt gemacht. Am Mittwoch haben sie den Stuhl desinfiziert, nachdem er drauf gesessen ist. Am Freitag haben sie abgemacht und er war auch dabei, hat sich gefreut und dann waren die aber an einem anderen Ort, oder? Und er stand alleine da, etc. Und wenn ich eben zeigen kann, das ist wirklich ein Klima, wo sich mein Kind nicht mehr sicher fühlen kann, weil es eigentlich jeden Tag schon hingeht mit der Erwartung, was passiert heute, oder? Dann kann man ganz klar sagen, das hat jetzt diesen Charakter vom Mobbing und da muss die Schule unbedingt aktiv werden.
Ja, und wenn man eher noch in diesem Moment gefangen ist, dass man das vielleicht vermutet, könnte mein Kind von Mobbing betroffen sein, ja oder nein, finde ich, gibt es ja auch einige Indizien, die dafür sprechen können. Also, dass man vielleicht als Mama oder Papa merkt, mein Kind hat selten andere Kinder oder Jugendliche, mit denen es sich verabreden kann, es wird gar nicht oder sehr selten zu Geburtstagsfeiern eingeladen, zu Klassenpartys. Es stellt fest vielleicht, dass es im Sport immer als letztes in der Mannschaft gewählt wird oder eben, dass man nicht so gern möchte, dass es irgendwo dabei ist. Dass man auch beobachtet oder als Lehrkraft merkt, das Kind steht in der Pause oft abseits oder versteckt sich auch. Also das ist ja dann häufig auch so, dass die Kinder so Angst haben vor diesen Situationen, dass sie sich dann irgendwie auf der Toilette verstecken während der Pause oder nicht rausgehen wollen auf dem Pausenhof oder sich dort auch oft sehr in der Nähe der Erwachsenen dann aufhalten und denen fast so ein bisschen auf der Pelle hängen aus Angst, wenn sie in einem unbeobachteten Moment sich wiederfinden, dass dann diese Attacken weitergehen. Dann sieht man ja häufig auch diese emotionalen Veränderungen, dass die Kinder am zum Beispiel Sonntagabend dann schon über ja, Angst, Bauchweh, Kopfweh klagen, dass sie krank sind, also vermeintlich oder vielleicht auch wirklich psychosomatisch Beschwerden zeigen im Sinne von, ich will heute nicht in die Schule, ich kann da nicht hingehen. Dass sie eben häufig gerade auch bei Ausflügen oder so, ich denke manchmal auch, wenn es dann ins Klassenlager oder Skilager geht, da oft schon Wochen davor, dass ein Riesenthema ist, dass die Kinder da nicht hinwollen und dann auch irgendwie versuchen, irgendwelche Gründe zu finden, warum sie da nicht hingehen müssen. Und dann ja eben auch sehr häufig, dass die Kinder sich insgesamt sehr zurückziehen, plötzlich entweder sehr viel Zeit im Zimmer verbringen, manchmal auch gerade beim Cybermobbing ja auch, dass sich der Medienkonsum verändert, also dass sie entweder gar nicht mehr am Handy sind oder plötzlich sehr, sehr viel, weil sie Angst haben, dass das noch mehr außer Kontrolle gerät und sie irgendwie dann was verpassen, was da jetzt wieder stattgefunden hat. Und manche Kinder reagieren ja dann auch mit sehr starken Gefühlsausbrüchen, also dass sie zu Hause dann eben sehr impulsiv sind, sehr dünnhäutig sind, ausrasten, manchmal dann auch fies werden gegenüber den jüngeren Geschwistern zum Beispiel. Oder man irgendwie den Eindruck hat auch, man kommt nicht mehr so richtig an das Kind ran. Mhm. Es zeigt irgendeine Wesens- oder Charakterveränderung, die eigentlich nicht so sehr zu ihm passt. Und oft sieht man es ja auch an der Leistung in der Schule, also dass das Kind plötzlich schlechte Noten schreibt.
Oder
sehr gute Noten.
Das versucht zu kompensieren,
ja. Genau. Oder dass man auch merkt, das meldet sich im Unterricht gar nicht mehr, es traut sich kaum mehr was zu sagen. Mhm. Und dass man einfach merkt, irgendwas spielt da, was ich nicht so recht einordnen kann. Mein Kind wirkt bedrückt, es hat irgendeine Abneigung gegen die Schule. Irgendwas ist da im Busch und da wäre es ganz wichtig, als Mama oder Papa, als Bezugsperson dann nochmal genauer hinzuschauen.
Genau, es ist erstaunlich, dass ganz viele Kinder das den Eltern nicht sagen, oder? Weil sie Angst haben, dann wird es noch schlimmer, dass sie dann eine Petze sind, dass die Akteure auf sie losgehen werden. Manchmal auch, dass man vielleicht sich als Elternteil wie ein bisschen zurückerinnert und sich fragt, wollte mir mein Kind mal was erzählen und ich habe es abgeblockt, oder? Weil ganz viele Kinder einfach merken, ich komme mit diesen Botschaften nicht so durch. Also ich will meinen Eltern eigentlich erzählen, dass da was ist und dann kommt irgendein Satz wie, du musst dich halt wehren oder...
Nimm dir das nicht so zu Herzen, die sind doch nur neidisch.
Genau, und dann merken die Kinder relativ rasch, das ist so ein Themenbereich, über den man mit Erwachsenen nicht wirklich reden kann oder die verlangen dann eigentlich etwas von mir, was ich jetzt nicht leisten kann.
Mhm.
Und vielleicht können wir gerade da ein bisschen drauf eingehen, oder? Weil natürlich möchte man als Elternteil, dass das Kind sich schützen kann in solchen Situationen, dass es vielleicht mit einem coolen Spruch reagiert, dass es sich auch körperlich wehrt, oder? Wenn es angegangen wird von anderen, dass es da selbstsicher reagieren kann. Und wenn das Kind merkt, ich schaffe das aber nicht, dann fühlt es sich ja auch nochmal falsch. Also dann kommt wieder das Gefühl, wenn ich meinen Eltern davon berichte, dann fühle ich mich ein Stück weit noch kleiner als vorher.
Und schuldig, weil ich das nicht umsetzen konnte, was die von mir wollen.
Ja.
Und ich denke, so eine Sache, die wir ja als Eltern tun können, wenn wir vermuten, dass unsere Kinder betroffen sind, wäre, einen Moment abzupassen und mit den Kindern ins Gespräch zu gehen. Und ich kann einfach mal eine Einladung aussprechen und mal beschreiben, was ich beobachte. Ich sage, du, ich habe den Eindruck, im Moment fällt es dir schwer, in die Schule zu gehen. Oder in letzter Zeit habe ich den Eindruck, geht es dir mit den anderen Kindern nicht so gut?
Mhm.
Magst du ein bisschen erzählen? Oft hilft es ja dann auch, wenn man das Gespräch so aufbaut, dass man auch von eigenen Erfahrungen erzählen kann, vielleicht auch einsteigen kann mit einer Erfahrung, die für einen selber in der Schule mal schwierig war, vielleicht auch von der Zeit berichten kann, in der man es mit anderen Kindern nicht so leicht hatte, um dem Kind auch zeigen zu können, du bist mit diesen Erfahrungen nicht allein. Und dann, und ich glaube, das ist wirklich eine der herausforderndsten Aspekte in so einem Gespräch, wenn die Kinder dann anfangen zu erzählen und sich öffnen, zuzuhören und zu versuchen, eben nicht gleich in so eine Aktionshaltung zu gehen oder im Sinn von, das kann ja wohl nicht wahr sein, wie können die nur so fies sein, was geht denn ab quasi, ich rufe da jetzt sofort an, mhm, oder? Und sofort eigentlich versuchen zu wollen, diese Situation zu lösen, was ich voll verstehe. Also
absolut.
Ich merke, das sind auch immer die Situationen, wir haben jetzt zum Glück noch nie Mobbing erlebt, aber ich denke immer, wenn, das kennt man ja auch, oder wenn das Kind einfach mal nicht mitspielen darf oder irgendwie so, das sind auch immer die Situationen, die mir fast am meisten in meinem Mama-Herz wehtun.
Ja.
Weil ich finde immer, man wünscht sich das so sehr für die eigenen Kinder, ja, dass sie gute Freundinnen und Freunde haben und dass sie sich wohl und sicher fühlen, so in ihrer sozialen Gruppe. Und deswegen verstehe ich das total, wenn man als Mama oder Papa da sofort in so ein Gefühl von manchmal auch Rache und Ärger und also völlig. Also
dieses Kind,
Empörung,
von dem dieses
kommt,
Mobbing ausgeht, das ärgert einen Wahnsinn.
Ja,
ja.
Also ja, könnte man wirklich verrückt werden.
Ja.
So.
Und ich denke, dass da sich zu sagen, genau jetzt muss ich einen Gang runterschalten, oder? Ich darf jetzt nicht impulsiv reagieren, weil da kann ich vieles falsch machen. Mhm. Also ich finde zum Beispiel diese Studie, oder, dass es oft schief geht, wenn man die Eltern anruft, der Akteure.
Genau,
wenn
also
man nicht weiß, ich habe da wirklich eine gute Beziehung, die können das hören, oder? Ist das eben zum Beispiel oft so ein Weg, den man absolut naheliegend findet?
Mhm.
Ich hatte auch mal eine Lehrerin, hat mir gesagt, ja, sie erwartet, dass die Eltern das zuerst unter sich ausmachen. Aber das ist genau keine gute Idee, oder? Weil sich Eltern oft reflexartig hinter das eigene Kind stellen, weil man das überhaupt nicht gerne hört, dass das eigene Kind ein anderes mobbt. wo man dann sehr, sehr schnell diese Verteidigungshaltung hat und damit zum Teil sich für das Kind in der Opferrolle einfach alles noch mal verschlimmert.
Und ich denke, das wäre so wichtig, oder dass wir in dieser Situation, wenn wir mit den Kindern über ihre Erlebnisse sprechen, ihnen Rückhalt geben können, auch ganz klar signalisieren können, das ist absolut nicht in Ordnung, was da passiert. Und es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass so mit dir umgegangen wird. Also ich finde, das ist wichtig, dass die Kinder das merken.
Ja, und auch die Botschaft, wir werden das lösen.
Genau,
oder?
Und das wäre der zweite Schritt, oder? Zu zeigen, und wir werden alles daran setzen, dass es dir wieder gut geht und dass du dich in der Schule oder in deinem Sportverein oder wo das immer auch stattfindet, oder dass du dich wieder sicher fühlen kannst. Und wir werden nicht aufgeben, bis diese Situation aufgelöst ist.
Ja.
Ich denke, das ist so dieses wichtige Signal für die Kinder, weil gerade wenn Mobbing schon lange stattfindet, ja auch dann mit der Zeit bei den Kindern dieser Eindruck entsteht, ich bin irgendwie falsch oder vielleicht ich bin selber schuld daran, dass die so fies zu mir sind, weil ich vielleicht wirklich so hässlich bin, so unbeliebt bin, so wenig liebenswert, weil man wirklich nichts an mir finden kann, was irgendwie, ja, was Positives im Gegenüber auslöst. Und da sich ganz klar auch als Mama oder Papa zu positionieren und zu sagen, du bist gut und du bist wertvoll, so wie du bist, und dass die so mit dir umgehen, ist absolut nicht in Ordnung. Und das hat niemand verdient. Und wir werden da was unternehmen, dass sich das verbessert. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja, und dann werden wir uns einen Plan machen, oder? Und das sorgfältig angehen und schauen, welche Person wir damit ins Boot holen können. Ja.
Jetzt war ja auch eine Frage, wie soll ich als Mama oder Papa mit Mobbing umgehen? Also was kann ich tun? Vielleicht magst du da neben dem Gespräch noch so ein paar Gedanken teilen.
Genau, also das eine, was ich angesprochen habe, war dieses Protokollieren, oder? Und ich finde, wenn man so ein bisschen eine Liste hat von dem, was passiert in der Schule, dann kann man damit auf die Schule zugehen. Ich würde immer mich fragen, wer ist die kompetenteste Person in der Schule, was Mobbing anbelangt. In der Schweiz haben wir zum Beispiel eine offene Schulsozialarbeiterin, die sind oft besser geschult als Lehrkräfte. Wenn das nicht möglich ist, dann würde ich natürlich mit der Klassenlehrkraft sprechen. Ich würde irgendwie schauen, dass sich die Lehrkraft wirklich Zeit nimmt, dass man sich sehen kann. Und ich würde die Lehrkraft fragen, was sie unternehmen möchte. Also hat die Schule ein Konzept im Umgang mit Mobbing? Weil auch da die Forschung zeigt, wenn Lehrkräfte das einfach ansprechen in irgendeiner Art, dann führt das sehr oft nicht zu einer Verbesserung. Also gibt es irgendein Konzept, gibt es irgendeinen Ansatz, und sonst gerne auch Lehrkräfte etwas schicken dazu, ein Video, eine Anleitung, oder wie man mit Mobbing umgehen kann. Ganz schwierig finde ich, wenn Lehrkräfte das dann wirklich als Konflikt auffassen, wenn sie das Kind, das gemobbt wird und das Kind, von dem es Mobbing ausgeht, quasi zu einer Aussprache einladen, oder?
Ja.
Und dann die Kinder sich noch irgendwie die Hand geben müssen, ist jetzt wieder Frieden oder so. Und das Kind, von dem es Mobbing ausgeht, einfach weiß, aha, von jetzt, da muss ich das ein bisschen besser verstecken. Ja, das reicht einfach nicht. Oder man braucht wirklich einen Ansatz, wo man das auf dieser Gruppenebene auflösen kann und wo diese anderen Kinder, die mitbeteiligt sind, die als Publikum dabei sind, als Verstärker, MitläuferInnen, oder dieses Geschehen auch stabilisieren, wo die auch mit in die Lösung eingebunden werden. Können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen und einen Ansatz beschreiben?
Ich denke, für Lehrkräfte ist es ja häufig ganz schwierig, weil sie einerseits den Eindruck haben, sie seien auch wieder in dieser Verantwortung der Beweisführung, also dass sie den Eindruck haben, ich kann ja nichts machen, wenn ich selbst nicht dabei war und nicht 100% sicher weiß, was da genau vorgefallen ist. Und dann haben wir ja zum Teil auch diese eher, in Anführungszeichen, reaktiven Opfer, also die Kinder, die sich nicht zurückziehen und still werden und erstarren und sich verstecken, sondern diese Kinder, die dann eben auch mal irgendwann, weil es ihnen einfach zu viel wird, dann eben auch in die Gegenwehr gehen und dann eben auch schreien und zurückschlagen und zurückschubsen, das ich absolut verständlich finde, oder aus so einer Lage heraus. Und wo es dann aber ja auch oft in der Schule dann diese Beobachtung gibt, dass man sagt, na ja, er oder sie ist ja auch nicht ganz unschuldig, oder? Und ich finde das auch immer noch wichtig für Lehrkräfte zu überprüfen, wenn ein Kind regelmäßig mit sehr verschiedenen Kindern angeblich in irgendwelche Konflikte verstrickt ist, da mal genauer hinzuschauen, was passiert da überhaupt oder was passiert vielleicht auch in diesen unbeobachteten Momenten in der Umkleidekabine, zwischen den Stunden, in der Pause, wo man manchmal, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, merkt, ja, da sind vielleicht auch einfach ist eine Gruppe von Kindern sehr geschickt darin, die Knöpfe dieses Kindes zu drücken und zu merken, wie müssen wir den oder die ärgern, bis der oder die explodiert. Und ich denke, diese Art von Mobbing, die betrifft ja häufig auch die neurodivergenten Kinder ganz besonders. Wenn ich ein Kind habe, das zum Beispiel sehr zurückweisungsempfindlich sowieso schon ist, sich Dinge sehr zu Herzen nimmt, dann eben auch schnell den Eindruck hat, die anderen, die lachen über mich, die schließen mich aus. Und wenn es dann wirklich so ist oder oft dann eben auch entsprechend heftig drauf reagiert, und die anderen Kinder eben auch merken, mit so einem Ärgern oder mit bestimmten Sprüchen kann ich ihn oder sie richtig aus der Reserve locken und dann geht der hoch wie eine Rakete und das dann furchtbar lustig finden können, wenn die Kinder dann eben auch ausrasten und am Schluss in ihrer Genugtuung sich dann auch noch baden können von haha, quasi wir sind da auch noch durchgekommen, weil die Lehrkraft findet auch, ja, er oder sie ist auch nicht ganz unschuldig, hat sich halt nicht so im Griff. Aber wenn man all dieses wir haben doch nur verbinden würde mit einem wir haben das gemacht und noch das oder wir haben dem die Sachen versteckt und ihn beschimpft und ihm den Stuhl desinfiziert und ihn beim Sport rausgewählt und ihm und wenn man das mal zu einer Liste anwechseln lässt, zu merken, doch, dann ist eigentlich manchmal dem anderen eine reinhauen eine ziemlich natürliche Reaktion auf all das, was dort passiert, oder? Und da braucht es keine Aussprache im Sinne von so, und jetzt guckt ihr euch mal in die Augen und jetzt sagt ihr mal, was los war und dann macht ihr Frieden und dann können wir das beilegen sozusagen, den Konflikt.
Genau. Eben aus dem Grund, oder, dass die eine Partei ja an dem kein Interesse hat, weil sie das irgendwie aufrechterhalten will, dieses Mobbing. Ich finde das, wenn wir kurz bei der Schule bleiben, ganz wichtig. Die Eltern, oder, die sagen, wir werden etwas unternehmen und wir werden so lange dranbleiben, bis dieses Thema sich aufgelöst hat. Und ich finde es auch ganz wichtig, bei der Schule die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ein ganz häufiges Hindernis beim Thema Mobbing, dass die Schule diese Verantwortung nicht übernimmt. Dass da auch Ausreden gesucht werden. So eine typische finde ich, ja, der Schulweg ist nicht in unserem Zuständigkeitsbereich. Das ist so eine bescheuerte Ausrede, oder? Ich denke, man kann sich's immer anschauen, wie würde man bei Erwachsenen handeln. Also jetzt beispielsweise, die Lehrkraft hat die Verantwortung für diese Gruppe, diese Klasse, oder? Wenn ich jetzt Chef bin und eine Mitarbeiterin wird von einem Kollegen irgendwie angegangen, gemobbt, sexuell belästigt, oder? Und ich würde als Chefin oder Chef sagen, ja, aber wenn der das sie abends um 12 anruft bei Ihnen zu Hause, dann ist das nicht mein Zuständigkeitsbereich, oder? Einfach, weil es nicht auf dem Firmengelände passiert. Dann merkt man, wie fadenscheinig diese Ausrede ist.
Ja, oder wenn jemand auf dem Arbeitsweg von den Teamkolleginnen oder Kollegen zusammengeschlagen wird und man wird sagen, ja gut, alles, was außerhalb quasi des Parkplatzes oder des Bürogebäudes passiert, das geht uns nichts an.
Ja, wenn das irgendwelche anderen Leute sind oder wenn das der Ex-Partner von dieser Frau ist, dann ist es natürlich nicht im Zuständigkeitsbereich. Aber das Prinzip ist ja immer, wenn das innerhalb von der Gruppe passiert, für die ich die Verantwortung habe, also in meinem Arbeitsteam oder in meiner Klasse, dann ist es automatisch in meinem Zuständigkeitsbereich, weil ich für das Klima in dieser Gruppe verantwortlich bin.
Ganz häufig hört man das ja auch beim Klassenchat, oder? Der Klassenchat ist nicht in unserer Verantwortung. Ich denke halt immer, wenn da alle Leute drin sind, die in dieser Klasse sind, dann ist das ganz klar auch in der Verantwortung der Schule, wenn da Kinder systematisch angegangen, beschämt, zurückgewiesen werden, dafür Verantwortung zu übernehmen, dass es diesem Kind wieder besser gehen kann.
Und ich denke, das ist einfach so ein Nährboden für Mobbing. Oder wenn die Kinder merken, die Erwachsenen übernehmen da eigentlich keine Verantwortung, die schaffen uns so einen rechtsfreien Raum und dulden das damit, dann ist es etwas, was Mobbing extrem befeuern kann. Mhm.
Es gibt ja diesen schlauen Satz, man kann nicht kommunizieren.
Ja.
Und das gilt, finde ich, für Mobbing ganz besonders. Also nichts sagen ist für die Akteurinnen oder Akteure, also die Kinder, die quasi zu Täterkindern werden, ja immer auch das Signal, das wird hier gebilligt. Wir sind hier in einem Raum, in dem Gewalt gegen andere, Abwertungen, Beschimpfungen in Ordnung sind. Wir machen da nichts, oder? Oder je nachdem halt macht es ein bisschen subtiler, damit ich mich nicht drum kümmern muss im schlimmsten Fall. Und dann stehen natürlich die betroffenen Kinder ganz alleine da.
Ja, also ich weiß noch, wir haben in der Grundschule, waren wir wirklich gemein zu meinen Klassenkameraden. Und wir hatten ganz stark das Gefühl, dass das von den Erwachsenen aktiv geduldet wird. Also dass zum Beispiel dann mal die Mutter interveniert hat und dann hat der Lehrer mit uns gesprochen, aber so auf eine Art von, er weiß ja auch, dass das ein bisschen mühsamer ist, oder? Also wir kamen eigentlich aus diesem Gespräch raus, so ein bisschen wirklich mit dem Gefühl, ja, der Lehrer findet den auch doof und wir sollen doch ein bisschen schauen, dass wir das nicht zu offensichtlich machen. Das war eigentlich die Botschaft, die wir so ein bisschen mitgekriegt haben. Und die Eltern haben das ein bisschen ähnlich gesehen. Also das war wie so einfach ein bisschen, ja, ein Kind in der Klasse hat halt diese Position. Und das ist jetzt halt dieses Kind, oder? Und da kann man auch nicht so viel machen. Und das ist mir später, wo ich mich mehr mit Mobbing auch befasst habe, nochmal so aufgefallen, wie stark so dieses Bild entstehen kann, auch unter Kindern, dass das irgendwie so ein bisschen gerechtfertigt ist. Und da sind Lehrkräfte häufig mit dabei. Also das, ein ganz wichtiger Punkt finde ich wirklich bei Lehrkräften zu überprüfen, mache ich in irgendeiner Weise mit? Nutze ich zum Beispiel den Klassenrat,
Klassenrat. Mhm.
Um irgendwelche Sachen zu sagen wie, gell, ihr findet auch, dass der Team ein bisschen stört und nervt euch das auch, oder? Also nutze ich dieses Gefäß eigentlich, um jetzt irgendeinem Kind zu zeigen, dass nicht nur ich es mühsam und störend finde, sondern auch seine Klassenkameradinnen. Mir ist es auch mal aufgefallen, als mein Sohn vom Kindergarten kam und dann das eine Mädchen nicht gegrüßt hat und ich habe gefragt, wieso? Oder? Und dann hat er gesagt, ja, wir mögen das nicht, die Lehrerin macht ihm immer die Klammer runter, oder?
Belohnungssystem.
Genau, und das einfach wirklich so für die Klasse offensichtlich war, die Lehrerin nervt sich über dieses eine Kind. Und ich habe dann natürlich meinem Sohn gesagt, ja, das ist nicht so gemeint, das ist eine Hilfe soll das sein oder dass ich das Kind irgendwie besser an die Regel halten kann. Aber er hat es mir nicht so ganz abgekauft. Also ich denke auch mit solchen, ja, Systemen, wo man so auf der Gruppenebene zeigt, dass man jetzt mit dem Verhalten von einem Kind als Lehrkraft so gar nichts anfangen kann, oder, kann auch ein unbewusstes Signal sein, das wieder irgendwie legitimiert, dass auch die Schulkameradinnen dann mit diesem Kind anders umgehen. Mhm. Und Kinder spüren da sehr, sehr schnell, finde ich, wenn ein Kind bei der Lehrkraft keinen Rückhalt hat.
Absolut. Ja, und dann kommen ja eben schnell diese Sätze wie er oder sie ist halt auch nicht ganz unschuldig. Und damit meint man dann oft, ja, verhält sich auf eine Art und Weise, hat Interessen, die wenig Mainstream sind, zieht sich an, sieht aus, was es dann auch immer sein mag. Und dahinter steckt ja dann eben oft auch diese Botschaft, ja, das Kind müsste sich halt ändern und dann wäre das Mobbing erledigt. Und das ist eben ein absoluter Fehlschluss oder Trugschluss, oder? Das Kind, das von Mobbing betroffen ist, kann tun und machen, was es will. Mhm. Es kommt dort ohne Hilfe nicht selber raus.
Es wird ihm ja auch alles so angelegt, oder?
Klar.
Also wenn es nicht die richtigen Klamotten hat, dann wird es deswegen gemobbt. Wenn es dann die richtigen Klamotten anzieht, dann
ist es ein Schleimer.
Ein Schleimer und will sich anbiedern. Wenn es der Lehrkraft was sagt, ist es eine Petze, oder? Also du hast eigentlich dann keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu tun, was dir nicht so ausgelegt werden kann, dass es wieder ein neuer Grund ist, um gemein zu sein.
Mhm. Ich denke, wir müssen ein bisschen schauen, was wir tun können, oder? Mhm. Es war auch eine Frage hier. Habt ihr Tipps für den Umgang für Lehrkräfte? Genau, wie reagieren Lehrkräfte am besten auf Mobbing? Lydia schreibt hier auch, dass sie das so erlebt, dass Lehrkräfte oft überfordert sind mit Mobbing-Situationen, absolut, sich auch nicht trauen zu intervenieren, zum Teil auch aus Angst, etwas zu verschlimmern für das betroffene Kind.
Ja, oder eben, wie du es gesagt hast, dann so Beweise erbringen zu müssen und plötzlich hat man die Eltern der Kinder, die quasi beschuldigt werden, oder die Sturm laufen.
Mhm. Mhm. Und ich denke, diese Schwierigkeit hat man ja immer bei den eher konfrontativeren Ansätzen, oder? Mhm. Wenn es darum geht, quasi die in Anführungszeichen Täterkinder zu konfrontieren, die Mitläuferinnen und Mitläufer, denen praktisch die Leviten zu lesen und zu sagen, so geht das nicht weiter und ich erwarte von euch, dass sich das ändert, oder? Und zum Teil dann auch eher mit Strafen arbeiten, die, wie wir wissen, so ziemlich gar nichts bringen, zum Teil die Situation eben auch noch massiv verschärfen, weil man dann oft eben sieht, dass die Kinder dann den Eindruck haben, dieser elendiglichen Petze, der zahle ich jetzt gleich doppelt heim, oder? Wegen der müssen wir jetzt irgendwie 3 Wochen lang den Schulhof sauber machen oder was es dann auch immer ist. Aber es gibt ja auch Ansätze, die eher indirekter funktionieren. Also ohne, dass ich als Lehrperson in der Pflicht bin, Beweise zu sammeln oder die Kinder quasi in verschiedene Kategorien einzuteilen. Und ein Ansatz wäre zum Beispiel der No-Blame-Approach, dieser Ansatz ohne Schuldzuweisung, bei dem es ja sehr stark um so einen lösungsorientierten Ansatz geht, also um dieses Ziel, Mobbing in der Gruppe, nämlich dort, wo es entstanden ist, eben auch aufzulösen und an das Gute in jedem einzelnen Kind zu appellieren. Vielleicht können wir dort so ein bisschen die einzelnen Bausteine beschreiben.
Also ich finde, das, was im Mobbingprozess ja verloren geht, ist die Empathie. Und das, was wir dann manchmal glauben, ist ja, die Täterkinder haben keine Empathie, aber das stimmt ja so nicht. Sondern das ist bei uns allen so, wir können die Empathie einfach an- und ausschalten. Mhm. Oder? Also sobald wir das Gefühl haben, dieser Mensch gehört nicht zu unserer Gruppe oder der gehört zu einer feindlichen Gruppe, dann schalten wir das eigentlich aus. Und das müssen wir wieder einschalten. Und bei diesem No-Blame-Approach geht es ja eigentlich so, dass zuerst die Lehrkraft mit dem Kind, das betroffen ist vom Mobbing, ein Gespräch führt, ihm Hilfe zusichert und es darum bittet, die Namen zu nennen der Kinder, die aktiv beteiligt sind, aber auch Namen von Kindern, die es eher unterstützen oder die sich unwohl fühlen mit dieser Situation. Und dann wird daraus eine Helfergruppe gebildet. Also die Lehrkraft sucht sich Kinder aus, da gehören die dazu, die aktiv zum Mobbing beitragen, aber eben auch möglichst ebenso viele, die nicht beteiligt sind oder die das Kind eher unterstützen. Und dann wird die Lehrkraft quasi sagen, ich habe gehört, dass es diesem Kind nicht gut geht in der Schule, dass es sich nicht wohlfühlt, das müssen wir ändern. Oder? Und dort finde ich ganz wichtig, dass die Lehrkraft sich als Person ins Spiel bringt und sagt, für mich ist das nicht okay, ich fühle mich nicht wohl mit der Situation, wir müssen gemeinsam etwas tun. Und dann werden alle Kinder dieser Gruppe als UnterstützerInnen für dieses Projekt, oder dass es dem Kind wieder besser geht, angesprochen. Also es wird nicht irgendwie unterschieden, ob das jetzt ein Kind war, das eher beim Mobbing dabei war oder dass eher das Kind unterstützt wird, sondern es wird quasi gesagt, ich brauche euch, ihr müsst mir helfen, damit es diesem Kind wieder wohl ist, es wieder gerne zur Schule kommt. Was könnte jedes Einzelne von euch tun? Und das sind ja dann oft eher Kinder, die diesem Kind wohlgesinnt sind, die zuerst Ideen äußern oder was sie machen könnten. Und das, was man bei diesem Ansatz mit drin hat, ist, dass die Akteure, die Täterkinder merken, es wird ihnen ein Stück weit der Boden entzogen. Genau. Also sie verlieren jetzt die Zustimmung der Gruppe für weitere Mobbinghandlungen.
Ganz wichtig finde ich, dass die Kinder, die von Mobbing betroffen sind, bei diesem Gespräch nicht dabei sind. Mhm. Die Lehrkraft sichert dem betroffenen Kind auch zu, dass sie nicht von Mobbing sprechen wird, also oder irgendwie die Kinder konfrontieren wird oder auch nicht auf einzelne Handlungen oder Vorfälle zu sprechen kommen wird, also dass man das nicht irgendwie dann sich erklären muss oder das Kind in eine noch schwierigere Position in der Klasse kommt, sondern dass man ihm wirklich zusichert, man möchte an dieser Situation was ändern, was verbessern. Und in dieser Gruppe der unterstützenden Kindern wäre es dann eben auch wichtig, einen Nachfolgetermin zu vereinbaren und dann wieder nachzufragen, oder was sich verändert hat und das so lange durchzuziehen, bis sich die Situation für das betroffene Kind massiv verbessert hat und man wirklich merkt, dieses Kind wirkt wieder gelöster, es kann wieder mit einem Gefühl von innerer Freiheit oder Sicherheit zurück in die Schule kommen und muss nicht mehr Angst haben davor, eben vor diesen Aktionen der Akteurinnen und Akteure.
Wir verlinken in den Shownotes eine genauere Anleitung. Wir haben dazu auch einen kleinen Film gemacht, den man sich anschauen kann. Wichtig finde ich, finde es einen wunderbar lösungsorientierten ersten Ansatz. Wenn der nicht funktioniert, dann muss man halt etwas anderes machen, oder? Aber auch hier, die Lehrkraft muss die Verantwortung übernehmen, zu sagen, wir werden so lange etwas tun, bis die Situation sich verbessert hat. Ganz kurz zu diesem konfrontativen Ansatz. Ich finde, das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, durchaus.
Wenn man das in einer Art und Weise macht, die für die Akteure ganz klar zeigt, hier ist
eine Grenze erreicht.
Also ich weiß zum Beispiel ein Kind, das ich kenne, das gemobbt wurde oder hat das der Schule, der Lehrerin berichtet, die ist zur Schulleiterin. Die Schulleiterin hat diese zwei Kinder, von denen das Mobbing ausging, zu sich gerufen, hat gesagt, ich habe das und das erfahren, das ist das letzte Mal, wenn ihr noch einmal so etwas macht, ich werde dahinter kommen und ich werde euch von der Schule werfen. Und hat dann die Eltern einbestellt, hat den Eltern das wirklich auch ganz klar mitgeteilt, dass es nur noch einen Vorfall braucht und dann sind die zwei weg. Und das hat wirklich dann so eine Ernsthaftigkeit gehabt, so eine klare Signalwirkung, oder dass das nicht geduldet wird. Es war ein Kind, das hatte eine körperliche Behinderung und die anderen zwei haben sich darüber lustig gemacht, dass da wirklich nichts mehr weiter passiert ist. Aber ich denke, eben, das darf dann nicht eine kleine Strafe oder irgend sowas sein.
Genau, drei,
oder?
Eben dieses drei Wochen dann mal irgendwie Pausenplatz sauber machen.
Sondern das muss wirklich etwas sein im Sinne von, da ist, du bist absolut im roten Bereich und ich werde dahinter kommen oder wenn noch was passiert und dann bist du von dieser Schule weg. Also ich finde, das muss das oder dann schalten wir die Polizei ein. Oder also irgendwo, wenn es konfrontativ ist, dann darf das nicht etwas sein, wo die Kinder denken, ja komm, dann mache ich halt so eine kleine Strafaufgabe und dann machen wir weiter damit, oder?
Genau. Eine Frage ging auch noch in Richtung Prävention, also was Lehrkräfte tun können, um Mobbing vorzubeugen. Und ich denke, da sind verschiedene Aspekte wichtig. Wir haben beim Thema Mobbing die Möglichkeit, du hast die Empathie angesprochen, oder? Also ein ganz wichtiger Schutzfaktor wäre eben diese Empathie und diese Perspektivenübernahme zu trainieren und auch zu zeigen, bevor vielleicht auch schon so ein Mobbingfall stattfindet, wie geht es einem Kind, das so etwas erleben muss? Mhm. Wir haben dazu ja auch einen Film gemacht mit unserer Videoserie Gemeinsam sind wir Klasse, wo der Hase eben auch gemobbt wird und es ihm nach und nach immer schlechter und schlechter geht und man sieht dann auch die verschiedenen Mobbinghandlungen, wie er geärgert wird. Man sieht auch die verschiedenen Rollen, also wer ist eher eben eine Akteurin, ein Akteur, der diese ja Fiesheiten irgendwie plant und durchführt, wo sind eher diese Mitläufer, die anfeuern und das Ganze witzig finden und quasi durch ihren Zuspruch dieses Mobbing noch befeuern. Wo sind eher Kinder, die am Rand stehen und denen sehr unwohl ist, die unbeteiligt sind im direkten Sinne, aber eben auch Angst haben, dem Kind zu helfen, weil sie eben Angst haben, selbst zur Zielscheibe zu werden oder eben auch gar nicht recht wissen, was sie tun sollen. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, über diesen eher Weg, über Videos, über Geschichten dann eben auch diese Themen aufzugreifen, auch die Dynamik von Mobbing zu beleuchten, dass es eben nicht ein Konflikt zwischen zwei Kindern ist oder zwischen dreien, sondern dass es wirklich ein Gruppenphänomen ist, bei dem unterschiedliche Kinder oder Jugendliche auch diese unterschiedlichen Rollen haben und wie bedeutsam eben im Sinne von bedeutsam für die Verschlimmerung dieses Mobbingprozesses nicht nur diese Handlung dieser Akteurinnen und Akteure ist, sondern eben auch dieses Dabeistehen, quasi es lustig finden, den anderen irgendwie anrempeln und sagen, hast du gesehen, oder? Die Nachrichten weiterschicken, diese Hasskommentare, Screenshot und weiter damit in den Klassenchat, oder? Und da auch zu zeigen, wie einsam und wie alleine das Kind oder der Jugendliche ist, der das erlebt und wie sehr dieses Kind auf Unterstützung angewiesen ist und gleichzeitig dort auch zu merken, das Kind kommt aus dieser Situation alleine nicht raus. Also es braucht das mutige und entschiedene Eingreifen von verschiedenen Parteien, damit es diesem Kind wieder besser gehen kann. Und ich denke, dieser indirekte Weg, wir haben ja auch in unserem Roman Jauren auf den Spuren des Glücks, den wir geschrieben haben für 8- bis 12-, 13-Jährige, dieses Thema Mobbing beleuchtet. Jaron, der von zwei Jungs vor allem aus seinem Fußballclub wirklich aufs Fieseste angegangen wird und sein bester Freund da David, der ja, da auch nicht wirklich Stellung bezieht und halt auch noch mit denen befreundet ist, mit diesen beiden Akteuren. Und ich denke eben über diesen indirekten Zugang mit den Kindern, über Geschichten reden, fällt oft leichter dann auch, sich hineinzuversetzen, diese Empathie aufzubringen, weil eben weniger dieses Scham- und Schuldthema da ist. Und da gibt es ja auch sehr viel Forschung dazu, wenn wir uns in irgendeiner Form beschämt fühlen, dann geht man sehr schnell dann eben so in dieses Disengagement hinein im Sinne von, ja, geht mich alles nichts an oder man versucht sich innerlich zu rechtfertigen und lässt dieses Thema gar nicht mehr so sehr an sich heran.
Das hat mich extrem gefreut, weil wir haben ja dieses Thema, also dieses Buch geschrieben zum Thema positive Psychologie.
Genau.
Und dass so viele Lehrkräfte aber eigentlich zurückgemeldet haben, dass es das Klassenklima so verbessert, oder? Weil genau diese Dynamik so beleuchtet wird. Jaron ist da sehr allein. Man merkt, er kann nichts tun. Die anderen sind physisch stärker. Sie sind aber auch schlagfertig, diese Bullies, oder? Also wenn er irgendetwas sagt, dann drehen sie ihm das Wort im Mund herum und dann ist er schon wieder in der schwächeren Position. Wir haben das im Buch ja dann so gelöst, dass er diese Freundschaft entwickelt mit diesen drei Mädchen und dann auch merkt, er kriegt mehr und mehr Rückhalt in der Klasse und dann am Ende die Kinder gemeinsam über so einen Akt der Zivilcourage oder dieses Mobbing aufhalten. Das ist nicht etwas, was im Alltag häufig passiert. Das haben wir so geschrieben, weil das eine Ermutigung sein soll. Oder sich also gegenseitig zu stärken und sich auch als Klasse bewusst zu werden, Mobbing hat keine Grundlage, wenn wir uns als Gruppe dagegen stellen.
Genau, also ich denke, das wäre ein Aspekt für die Mobbingprävention, eben über diese Geschichten, über Videos, immer wieder das auch zu thematisieren. Ich finde es auch wichtig, im Unterricht immer wieder an diesem Thema Klassenklima dran zu bleiben. Und zwar nicht im Sinne von, wir machen einmal am Anfang des Schuljahres quasi so eine Stunde zum Thema, wie wollen wir miteinander umgehen, und dann quasi ist das so mit abgehakt, dieses Thema Klassenklima, sondern dass das wirklich ein Thema ist, was einfach kontinuierlich mitläuft, oder?
Wo ich als Lehrkraft ja auch wahnsinnig viel beitrage, damit Kinder gut lernen können, oder? Wenn ich immer so das Stresssystem aktiviert habe, weil ich mich nicht sicher fühle in der Gruppe, dann kann ich halt schlechter lernen. Und wenn ich das Gefühl habe, wir sind hier, um uns gegenseitig zu unterstützen, ich denke gerade zu Situationen, wenn ich als Schülerin einen Vortrag halten muss, oder wenn ich das Gefühl habe, das sind Menschen, die mich gern haben, die mich unterstützen, die wollen, dass ich Erfolg habe, dann bin ich doch in der Situation ganz anders, als wenn ich das Gefühl habe, das ist eine feindselige Stimmung und die warten nur darauf, damit ich einen Fehler mache und sie mich fertig machen können.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also auch diese Frage, wo fühle ich mich als Kind in der Klasse am meisten exponiert? Das sind oft Vorträge, diese sozialen Leistungssituationen, der Sportunterricht oder dieses in die Gruppe gewählt werden. Mit den Kindern auch mal drüber zu sprechen, ja, was erwarte ich denn zum Beispiel von einem guten Publikum? Also was ist meine Aufgabe auch, um denjenigen, der da vorne steht, zu stärken? Wer kennt das, dass man nervös ist, dass es einem peinlich ist, wenn man irgendwie einen Faden verliert? Und da auch irgendwie wieder dieses Einfühlungsvermögen zu stärken, zu unterstützen. Ich finde, man kann je nachdem schon auch so ein bisschen für die Durchmischung in der Klasse sorgen. Wir haben das ja auch immer wieder gehört von Lehrkräften, die gesagt haben, es tat jetzt bei ihnen in der Klasse sehr gut, wenn es so feste Grüppchenbildung sind, wenn man einfach zum Beispiel die Sitzplätze immer mal wieder rotiert, dass die Kinder einfach auch mit anderen eher mal in Kontakt kommen. Ich finde, man darf auch als Sportlehrkraft dieses Mannschaften wählen, so ein bisschen kritisch überprüfen. Also gerade wenn ich weiß, es sind einfach immer dieselben zwei Kinder, die bis zum Schluss da hocken bleiben. Will ich das so, oder? Oder gibt es einfach ein Zufallsverfahren und man lost die zu und dann ist es einfach, wie es ist? Ich finde auch diese Signalwirkung der Lehrkraft sehr wichtig. Also gerade wenn ich das beobachte, dass es irgendwie dumme Sprüche gibt, dass jemand geärgert wird, dass ich dort entschieden hingehe und dazwischen gehe. Ich fand das auch immer wichtig, wenn ich mit Schulhausteams gearbeitet habe, diese Frage, wer fühlt sich wofür verantwortlich? Ich habe das immer wieder erlebt, dass wir das diskutiert haben, dass Lehrkräfte zum Beispiel gesagt haben, naja, ich bin verantwortlich für meine Klasse, oder? Und gerade wenn wir, finde ich, Mobbing begegnen wollen, wäre es so wichtig auch, diese Haltung, wir als Lehrpersonenkollegium fühlen uns zusammen verantwortlich für unsere Schulfamilie sozusagen. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt auf dem Weg zum Zimmer quasi für die Lehrpersonen beobachte, wie ein anderes Kind das eine irgendwie fertig macht. Und das ist nicht aus meiner Klasse, dass ich trotzdem dorthin gehe, oder? Und das anspreche und zeige, ich habe das gesehen und ganz deutlich anzeige, dass ich damit nicht einverstanden bin. Und nicht den Eindruck habe, sind nicht meine Kinder, habe ich keine Verantwortung, weil auch das, finde ich, wieder diese ganz klare Signalwirkung beinhaltet von, ja, quasi macht es halt außerhalb von meinem Klassenzimmer, dann geht es mich nichts an.
Ich finde das auch ganz wichtig auf Elternebene, dass ich nicht nur aktiv werde, wenn mein Kind gemobbt wird, sondern auch, wenn ich das mitbekomme, dass ein anderes Kind aus der Klasse gemobbt wird. Weil, wir haben das ja am Anfang angesprochen, dass oft so ist, dass die Beweislast quasi bei den Eltern liegt, des Kindes, das gemobbt wird, weil es oft nicht gehört wird, weil vielleicht auch Lehrkräfte das Gefühl haben, das sind jetzt ein bisschen empfindliche Eltern, die immer gerade denken, ihr Kind wird gemobbt, oder? Und dann ist es extrem hilfreich, diese Bestätigung, wenn halt von Klassenkameraden die Eltern sagen, ich habe dieses Gefühl, da ist was ganz Ungutes im Gange und ich wollte sie darauf hinweisen, oder? Weil das kommt dann quasi für die Lehrkraft aus einer neutralen Ecke.
Ja, und hilft dir, das besser einzuschätzen, ja, und entsprechend dann auch darauf zu reagieren. Ja, finde ich auch ganz wichtig.
Und ich denke, ganz wichtig ist es, dass man auch, wenn das eigene Kind zu den Akteuren gehört, mhm, oder wenn das eigene Kind mobbt, dass man zuerst mal denkt, und das finde ich, das wird ja immer so ein bisschen anders dargestellt, auch Kinder, die sonst sympathisch sind, die empathisch sind, die können auch zu, mhm, Akteuren werden, wenn irgendwie eine Konstellation auftaucht, oder? Dass jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Kind, so typische Situationen, wo das entsteht, finde ich zum Beispiel, wenn es darum geht, wer ist mit wem befreundet.
Ja,
oder?
Und diese Dreierkonstellation.
Und da irgendwie Dreierkonstellation, eine Neidkonstellation, und ich irgendwie möchte, dass das jetzt meine Freundin ist, oder? Und dann fängt man an, ein drittes Kind auszuschließen, findet dann auch irgendwie Verbündete. Oder, was ich eben auch finde, ist einfach, dass man als Kind das lustig findet und sich zu wenig reinversetzt. Gerade wenn man ein bisschen, ich sage jetzt mal, auf originelle Art mobbt. Und da sind wir alle ein bisschen so, wenn ich denke zum Beispiel an Fernsehserien wie Office, oder? Mhm. Da wird einfach eigentlich dieser Dwight Schrute wird gemobbt. Und das ist ein lustiges Element dieser Sendung, dass man darüber lachen kann, was für originelle Ideen jetzt die anderen haben, um den zu mobben. Und das finde ich auch so einen schwierigen Aspekt, oder, dass man dort sagt, wenn aber das Kind, das gemobbt wird, darunter leidet, dann müssen wir das ansprechen, wir müssen das unterbinden, wir müssen unserem Kind ein Stück weit die Augen öffnen. Und ich finde auch hier, es geht nicht darum, dass man da mit dem eigenen Kind sofort schimpft, oder, aber man kann zum Beispiel einen Film gucken, wo ein Kind gemobbt wird. Man kann das thematisieren. Man kann sagen, dass man da schnell in Versuchung kommen kann, aber wie schlimm, dass das für ein anderes Kind ist, oder? Man kann eben, wenn man das schon mal gemacht hat, auch davon erzählen, dass man heute vielleicht immer noch ein schlechtes Gewissen hat, dass man das als Kind nicht richtig begriffen hat, wie schlimm das eigentlich war für das andere Kind, um eben diese Empathie, die ja dieses Kind vielleicht hat, aber nicht aktiviert hat für dieses Kind, oder dass einem da ein bisschen die Augen aufgeht. Und dass man merkt, ich möchte nicht mehr dieses Kind sein, das zu einem anderen Kind so gemein ist, das dem das Leben schwer macht, das irgendwie dazu beiträgt, dass es Angst hat, in die Schule zu gehen.
Mhm.
Und da würde ich als Elternteil einfach hartnäckig bleiben. Also wirklich das wieder und wieder ansprechen. Und wenn das Kind halt sagt, ich will darüber nicht reden, sagen, da müssen wir darüber reden, oder? Und ich will darüber reden, das kann ich nicht. Da
zulassen.
Kann ich nicht wegsägen. Mhm. Ja, das werde ich nicht zulassen. Ich werde jetzt nicht mit dir schimpfen und dich bestrafen, aber ich werde mit dir darüber reden, dass das so nicht weitergehen kann.
Und ich finde, man kann ja auch dort, so schwer das fällt, auch wieder an das Gute im Kind appellieren und sagen, weißt du, ich habe das mitbekommen, wie schlecht es der
und
Tamara geht.
Und das bist nicht du, das passt
und
nicht
das,
zu dir.
Ja, genau. Du bist sonst so ein liebevoller Mensch, oder? Ich sehe das, wie du mit deinen Freundinnen und Freunden umgehst, wie du irgendwie deiner Schwester in der Schule hilfst, was es auch immer ist, das passt nicht zu dir. Und ich erwarte von dir, dass du dazu beiträgst, dass es dieser Tamara oder wie auch immer dieses Kind heißt, dass es der wieder besser geht.
Ja.
Und dass die wieder ohne Angst in die Schule kommen kann. Das erwarte ich von dir. Also da finde ich auch die, ja, wie soll ich das nennen, so ein bisschen die moralischen Standards hochzuhalten und sich nicht drunter wegzuducken.
Ja,
weil es so
weil
furchtbar
das, was
unangenehm
es eben auslöst,
ist.
Das ist so unangenehm und ich kann mir das gut vorstellen, wenn das Kind so, eigene Kind so etwas macht, dann fühlt man sich ja auch sofort
als
Elternteil angegriffen,
ja,
quasi. Ich muss irgendetwas ganz schön falsch gemacht haben, dass mein Kind jetzt so jemand ist, der oder die andere mobbt, oder?
Es kann einen ja auch richtiggehend schockieren.
Ja.
Also wenn man davon erfährt, was das eigene Kind alles gemacht hat, da kann man ja wirklich zum Teil. Also eben, wenn man dann auch diese Berichte liest oder einen Eindruck hat, mein Gott.
Und je mehr ich aber dann irgendwie das Gefühl habe, oder, mein Kind hat, also je mehr Ärger ich da empfinde jetzt über mein Kind und Unverständnis, desto mehr habe ich auch irgendwie das Bedürfnis, das abzuwehren.
Mhm.
Und dann zu sagen, ja, aber vielleicht ist eben das andere Kind nicht ganz unschuldig,
ja,
dran und vielleicht, oder? Und ich denke, diesen Reflex, den muss man als Elternteil überwinden, dass man sagen kann, ich habe vielleicht ein ganz wunderbares Kind, das aber auch zu solchen Sachen fähig ist. Und jetzt geht es darum, an dieses Gute im Kind, das ich ja sehe und von dem ich weiß, dass es da ist, an das zu appellieren, das in den Vordergrund zu holen und mit diesem Teil von ihm an einer Lösung zu arbeiten.
Ja. Genau. Jetzt haben wir ja schon verschiedene Hürden, Hindernisse diskutiert, die es schwer machen können, dieses Thema Mobbing ja ernst zu nehmen. Der Schulweg fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Er oder sie ist auch nicht ganz unschuldig. Wir haben schon über diesen Punkt gesprochen, eben mein Kind wird sowas nie tun, also dass man den Eindruck hat, der kleine Sonnenschein quasi, der wäre zu sowas nicht fähig, auch dort die Augen nicht zu verschließen.
Noch ganz kurz, ich finde, da muss man sich auch lösen von diesen klassischen Bully-Vorstellungen, ja, oder? Gerade zum Beispiel, ich höre immer wieder so Sachen, dass Menschen zum Beispiel glauben, Kinder, die andere drangsalieren, seien sozial inkompetent. Und manchmal sind sehr sozial kompetente Kinder.
Es gibt eben
Kinder.
In der Mobbingforschung ja wirklich beides.
Ja.
Also es gibt die Kinder, die eben tatsächlich Schwierigkeiten haben mit der Perspektiveübernahme, mit der Empathie, aber auch solche, die da das sehr nutzen. Kompetent sind und das eben dann auch nutzen, um das auf eine subtile Art und Weise zu tun oder so, dass es richtig wehtut.
Ja, ja. Und das sind genau die, bei denen man es eben auch nicht so merkt, oder? Die das gut so hindrehen können, dass immer das Kind, das dann ausrastet oder mal zuschlägt, dann in der Situation ist, wo man sagen kann, ja, aber, oder?
Mhm.
Ja.
Mhm. Dann hatten wir schon kurz angesprochen, diesen Satz oder diese Aussage, ja, nimm dir das doch nicht so zu Herzen oder du musst dich halt wehren. Das war hier auch eine Frage. Malinka hat das gefragt, wie schaffe ich es, dass mein Kind sich die Meinung und Sticheleien nicht so zu Herzen nimmt?
Ich finde das halt irgendwie eine gesunde Reaktion.
Und eine total normale Reaktion. Also es gibt ja auch diese Studien mit bildgebenden Verfahren, die zum Beispiel zeigen, dass wenn wir ausgegrenzt werden, ausgeschlossen werden, die gleichen Schaltkreise aktiviert werden im Gehirn wie bei körperlichem Schmerz.
Mhm.
Also das tut weh, ob wir das wollen oder nicht. Natürlich ist es sinnvoll, eine gesunde Distanz zur Meinung von anderen zu entwickeln. Aber da finde ich auch immer die große Frage, hat denn das Kind andere Kinder in seinem Umfeld, die ihm auch ein anderes Bild von ihm zurückwerfen, oder? Mhm. Die zeigen, wir akzeptieren dich, wir mögen dich, wir finden dich voll okay, so wie du bist und wir verbringen gern Zeit mit dir. Und wenn das der Fall ist, oder, dann können wir natürlich schon mit den Kindern drüber sprechen und sagen, schau her, es gibt immer Kinder, mit denen man gut zurechtkommt, es gibt immer solche, mit denen man es schwerer hat, oder? Und die Frage ist, wem wollen wir wie viel Macht auch über uns und unser Leben geben? Wem wollen wir zuhören? Wo stellen wir ihr ein bisschen auf Durchzug? Aber auch dann wird es schwierig bleiben, wenn jemand ja einfach was Gemeines sagt oder an uns rumstichelt. Ich denke das auch immer, es gibt ja in vielen eben so Selbstsicherheitstrainings oder so auch Anti-Mobbing-Programmen, diese Interventionen, dass man zum Beispiel eben, dies ist ja so eine ganz typische Übung, man nimmt einen Geldschein, irgendwie 50 Euro, 100 Franken, was auch immer, und sagt, wie viel wert ist der? Oder dann, also dann vertrampelt man den und macht ihn dreckig und zerknüllt ihn und wirft ihn auf den Boden und dann sagt man so, und wie viel wert ist er jetzt noch? Obwohl er quasi so aussieht im Sinne von, ja, das, der Wert bleibt derselbe. Oder eben auch dieses Bild, wenn jemand dir eine Meinung über dich präsentiert, dann ist es so, als würde dir quasi so ein Kothäufchen auf der Hand entgegenstrecken und du kannst jetzt entscheiden, ob du das quasi zu dir nimmst und dann quasi halt auch nach, wie sie dann so ein bisschen sehr explizit sagen, nach Kacke stinkst, oder? Oder ob du halt quasi die Kacke dann bei der Person lässt, die sie quasi rausgelassen hat. So. Und ich denke, das sind ja oft sehr catchy Bilder.
Ja.
Aber die Frage ist für mich dann auch immer, entspricht es wirklich dem Erleben dieses Kindes?
Ich finde das gemein, das zu suggerieren, dass das eine Entscheidung ist.
Ja, es überlässt quasi dir so, es lässt dich in der Verantwortung quasi. Ja, wenn es dir wehgetan hat, dann ist es halt deine Schuld, dann hast du es zu nah an dich rangelassen.
Ich finde, es gibt einfach wunde Punkte, oder? Ich meine, angenommen, man fühlt sich ein bisschen unsicher mit seinem Körper. Mhm. Und jetzt ist da ein Kollege in der Firma oder eine Kollegin und sagt, ah, wir sind Hüftspeck angelegt über die Weihnachtsfeiertage. Ich kann mich doch nicht entscheiden, ob mich das jetzt trifft oder nicht. Oder das hängt davon ab, ob das für mich ein Wunderpunkt ist. Und ich kann da auch nicht sagen, ah, die Kollegin mag ich nicht und deswegen spielt es keine Rolle. Also das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn man da arbeitet mit solchen Bildern, wie du jetzt gesagt hast, mit diesem Scheißhaufen, du kannst es selber annehmen, das Feedback oder nicht, oder? Nein, es ist eher so, als würde einem jemand einen Scheißhaufen anwerfen.
Ja, und man muss dann irgendwie gucken, wie man den irgendwie wieder runterkratzt und runterputzt, damit man nicht ganz so feststinkt und sich nicht ganz so schlimm fühlt danach.
Ja,
ja. Ja, man kann sich ja darauf auch oft überhaupt nicht vorbereiten. Also ich glaube, das finde ich wichtig, das eine, dieser Fokus darauf, wo sind Menschen, die mich mögen, wo sind Menschen, die mir Rückhalt geben, wo sind Menschen, die mir zeigen, dass ich voll okay und gut genug bin, so wie ich bin. Und ja, dass ich auch der Nähe suchen darf und diesen Rückhalt spüren darf. Und ich denke, da sind wir ja auch als Eltern einfach so ein ganz wichtiger Schutzraum, oder? Wo wir den Kindern immer wieder das auch anzeigen können. Du bist gut, so wie du bist und wir haben dich lieb, oder? Egal, was passiert und du darfst uns alles sagen. Und wenn solche Sticheleien kommen und das Kind uns davon erzählt, finde ich einfach diese, auch da wieder die Empathie wichtig.
Ja.
Zu zeigen, hey, ich kann es voll gut verstehen, dass dich das getroffen hat.
Und eben, ich meine, ich verstehe, dass es Eltern dann möchten, dass ihr Kind zum Beispiel schlagfertig reagiert. Mhm. Und es ist auch tatsächlich so, dass das ein Schutz ist,
genau,
gegen Mobbing. Aber es gibt einfach Kinder, die das nicht können. Oder das finde ich ganz wichtig, dass man das einsieht, dass es zum Beispiel Kinder gibt, die, wenn etwas Gemeines kommt, erstarren.
Ja,
die haben dann einfach keine gute Idee, wie sie da jetzt irgendwie locker, flockig, witzig zurückgeben könnten. Und das kann man dann vielleicht auch nicht mit jedem Kind einfach so trainieren oder denken, jetzt lesen wir mal ein Buch über Schlagfertigkeit, oder? Und dann eher zu sagen, es ist okay, ich möchte eine Situation schaffen, wo mein Kind diese Schlagfertigkeit nicht braucht. Mhm. Weil die, die sich ändern müssen, sind die Kinder, die mein Kind angreifen, oder? Nicht mein Kind muss lernen, sich da gut zu verteidigen. Ich finde das auch immer nur so Lösungen auf Zeit, weil es ja dann oft darum geht, dass Akteure
dann halt ein anderes,
halt ein anderes Kind suchen, das sich besser mobben lässt, oder?
Also in Anführungszeichen und Schlusszeichen. Ja, genau.
Das ist ja auch immer das Problem. Ich finde das unglaublich traurig, dass ganz häufig die Lösung ist, dass das Kind, das gemobbt wird, die
Schule
wechselt.
Gehen muss, ja.
Und ein Jahr später ist es ein nächstes Kind. Weil einfach die Konstellation gleich bleibt, weil das eine Klasse bleibt, oder die, in der das drin ist, die das irgendwie braucht und uns dann einfach oft aufs nächste Kind übergeht.
Ja, und ich denke, im selben Bereich sind wir in diesem, du musst dich halt wehren, das von Kindern zu erwarten. Ich verstehe auch wieder den Impuls dahinter, zu sagen, oh, ich quasi,
ja, haut
ja,
dem einfach mein, mal einen
rein, dann
rein,
ist mal
oder?
Und ruhig quasi.
Zum Teil wäre es ja auch, wenn das Kind das tatsächlich könnte, durchaus, also ich würde es jetzt durchaus meinem Kind erlauben, wenn das was bringen würde. Also, aber eben, ich habe dann vielleicht das Kind, das das halt nicht kann.
Ja, und damit, finde ich, muss man sich auch immer noch mal bewusst machen als Mama und Papa, Mobbing ist ein Gruppenphänomen, ja. Selbst wenn mein Kind es in Anführungszeichen schaffen würde, jetzt einem von diesen Akteuren eine reinzuhauen, dann sind ja da meistens noch Zuschauer und andere Leute mit dabei, ja. Also das Kind ist eigentlich immer in der unterlegenen Position, weil es eigentlich immer gegen diese Dynamiken in der Gruppe ankämpft. Und eben auch dort, also wenn es es schafft, ist es dann sehr schnell so, dass die Akteure das Gefühl haben, dem oder der zahlen wir es heim, oder? Und dann geht die Gruppe vielleicht noch stärker drauf. Oder eben aber, dass das Kind dann, weil es eben zugeschlagen hat, dann so Sachen hört von Seiten der Schule wie, ja, ihr müsst eure Konflikte halt mit Worten, nicht mit Taten lösen, oder? Und das Kind ist wieder in einer Situation, in der es quasi in Anführungszeichen was falsch gemacht hat. Oder aber das Kind in Anführungszeichen schafft es nicht, sich zu wehren und hat dann das Gefühl, ja, jetzt bin ich auch noch da quasi von meinen Eltern der Schwächling oder quasi die Lusche, weil ich es nicht mal schaffe, mich selbst einzustehen. Und das führt ja häufig dann dazu, dass die Kinder das Mobbing noch stärker verschweigen und mit sich selbst ausmachen.
Ich finde, das ist eben so eine romantische Vorstellung. Zum Thema Mobbing und Bullies kursieren ganz viele so komische Vorstellungen. Zum Beispiel, dass jeder Bully eigentlich im Kern ein Feigling ist. Und dann in Filmen funktioniert das, dann steht das Opfer mal auf und haut zurück und dann kneift der Bully gleich den Schwanz ein, oder? Und die Situation ist aufgelöst und das entspricht halt einfach nicht der Realität. Ja, haben wir noch eine Frage offen?
Ja, was sind die Spätfolgen von Mobbing? Da war oder allgemein die psychischen Folgen und was macht man da? Mobbing ist ja wirklich das Signal für das Kind, du hast keine Daseinsberechtigung, du bist nicht in Ordnung, an dir ist eigentlich alles falsch. Und das führt zu vielen, vielen psychischen Folgen, also zum einen Ängste, die auftreten, depressive Episoden, die auftreten. Manche Kinder entwickeln wirklich eine Form von einer posttraumatischen Belastungsstörung dadurch. Einfach durch dieses so lange hilflos und ausgeliefert sein. Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten.
Eine der wichtigsten Gründe für Selbstmord.
Genau. Immer noch bei Kindern und Jugendlichen. ist auch immer wieder, finde ich, sehr bewegend, wenn man ins Ausland schaut und sieht, wie viele junge Menschen, die in Schulen Amok laufen, wenn man dann so die Situation vorher sich anschaut, eine Mobbing-Erfahrung vorher hatten und viele Jahre lang dort gelitten haben. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass das quasi Rechtfertigung ist.
Nein, diesen schwelenden Hass kann man verstehen, oder? Wenn ich über Jahre gemobbt werde und mich alle Erwachsenen alleine lassen, dass ich anfange, solche Fantasien zu entwickeln, ich glaube, das kann sich jeder vorstellen.
Mhm. Und insgesamt einfach ein absolut destabilisierter Selbstwert, wenig Selbstvertrauen, das häufig mehr übrig bleibt, gerade wenn man auch wenig Rückhalt erlebt sonst in anderen Kontexten. Und das finde ich eben auch immer so bewegend zu merken, dem Kind, dem Jugendlichen ist ein himmelschreiendes Unrecht widerfahren. Und dieses Kind und dieser Jugendliche lebt dann mit dieser Aufgabe, das aufzuarbeiten, zum Teil in einer jahrelangen Psychotherapie, oder? Irgendwie über diese schlimmen Erfahrungen hinwegzukommen.
Ja.
Wo manchmal ja die Akteurinnen und Akteure dann recht unbescholten ihres Lebens weitergehen und das betroffene Kind, Jugendliche, zurückgelassen wird, einfach mit all diesen Wunden, die ja ihn zum Teil ein ganzes Leben lang beschäftigen können.
Ich denke, nach einem vernachlässigenden, missbräuchlichen, gewalttätigen Elternhaus ist das wirklich so der ganz, ganz große Faktor, der zu ganz vielen Problemen führen kann im späteren Leben. Mhm. Ja, also ich denke, Mobbing, das ist etwas, was man einfach ernst nehmen muss. Und ich hoffe, wir konnten da jetzt ein bisschen noch beitragen dazu. Oder das ist als Elternteil von einem betroffenen Kind, aber auch von einem von allen anderen Kindern in der Klasse als Lehrkraft ist es eine Aufgabe, dahin zu schauen. Und wenn wir schauen, wie häufig Mobbing ist und dass da irgendwie auch ein bisschen alle Kinder der Klasse in irgendeiner Rolle mitbeteiligt sind, dann ist es eben unwahrscheinlich, dass ich das nicht erlebe.
Also eben jetzt die neueren Untersuchungen, rund 30%, oder? Ja. Erleben, also sind in irgendeiner Form.
Ja, und das heißt, mein Kind wird in irgendeiner Rolle damit in Berührung kommen. Ziemlich sicher, oder? Und das andere ist, also ganz, ganz krass finde ich, dass zum Teil, wenn Lehrkräfte sagen, an unserer Schule gibt es das nicht. Das ist pure Blindheit, oder? Also es gibt eigentlich nur Schulen, wo es Mobbing gibt und es gesehen wird und Schulen, wo es Mobbing gibt und das nicht gesehen wird. Aber dass über Jahre das einfach nie vorkommt, das ist absolut unwahrscheinlich. Und ich denke, als Schule zu sagen, das ist nicht irgendeine Nebenaufgabe, sondern das ist eine Hauptaufgabe. Mhm. Oder dass Kinder, ich finde, das ist so ein Standard, den man haben sollte. Kinder sollten ohne Angst zur Schule kommen dürfen. Und dafür müssen wir täglich sorgen, als Lehrkräfte, als Heilpädagogen, als Schulleitung, als Schulsozialarbeiterin. Das können wir auch nicht delegieren. Das noch zum Schluss. Das fand ich erstaunlich beim letzten Weiterbildungsmodul. Haben zwei Schulsozialarbeiterinnen berichtet, dass sie häufig halt für Mobbing-Interventionen in Klassen gerufen werden und dass dann oft die Lehrkraft rausgeht oder währenddessen korrigiert oder quasi so ein bisschen, ja, das ist jetzt euer Ding oder ich überlasse euch da das Feld. Und das sind genau wieder diese Sachen, wo man als Lehrkraft unbewusst immer wieder anzeigt, hey, wie es euch geht, ist mir eigentlich ein bisschen egal. Das ist nicht mein Thema. Ich bin da, um euch das Wissen einzutrichtern, oder? Und diese Unterscheidung geht nicht. Ich finde, das ist so wichtig, dass man dort einfach als Lehrkraft sagt, ich bin für das emotionale, soziale Wohlergehen der Kinder, der Klasse verantwortlich. Und es ist meine Aufgabe, hinzuschauen und daran zu arbeiten, dass im besten Fall die Kinder merken, das ist eine Gruppe, wo man sich gegenseitig unterstützt. Ich würde sagen, Minimalfall wissen, ich muss nicht Angst haben vor den anderen, wenn ich heute dahin gehe.
Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt zum Schluss noch völlig in Rage rede, möchte ich noch zwei Punkte ergänzen, die mir gerade, als ich dir zugehört habe, noch eingefallen sind. Den einen Gedanken, den ich gerne noch teilen möchte, der richtet sich an Familien, deren Kinder oder deren Kind von Mobbing betroffen ist, also im Sinn von einem Opfer, auch wenn ich den Begriff nicht so gerne mag. Ich finde es dort auch immer sehr, sehr hilfreich, als Eltern, aber auch zusammen mit dem Kind zu schauen, was sind vielleicht im Leben, wenn es die hoffentlich gibt, noch sozusagen die unbelasteten Bereiche. Also wo gibt's Hobbys, wo gibt's Sport, wo gibt's Menschen auch, das muss ja nicht unbedingt in der Klasse sein, das kann auch eine Patentante sein, das kann irgendwie jemand aus der Nachbarschaft sein. Also wirklich so im Sinne von, wo sind die Ressourcen im Leben dieses Kindes und wie schauen wir, dass diese Bereiche auch Raum bekommen im Leben des Kindes, dass die nicht verloren gehen, weil ich finde, es legt sich sofort, wenn eine Mobbing-Situation da ist, so eine Schwere und so oft auch so eine Lethargie und Hilflosigkeit über ein Familiensystem, dass man manchmal den Eindruck haben kann, es ist einfach nur noch alles schwer und schlimm, oder? Und ich finde, für die Kinder ist so wichtig, sich auch in bestimmten Bereichen einfach auch noch in der Kraft und in der Selbstwirksamkeit und in der Kompetenz zu erleben und vor allem auch eben zu spüren, dass sind Menschen, dass sie, die mich lieb haben. Und
es gibt diese Menschen.
Ja,
das liegt nicht einfach
an mir. Weil irgendwas mit mir nicht stimmt oder weil ich einfach eben zu blöd oder zu dumm oder zu hässlich oder zu was weiß denn auch ich immer bin. Genau, das war ein Gedanke, der mir noch durch den Kopf ging. Und zu allerletzt, jetzt rede ich mich wahrscheinlich gleich in Rage, immer wieder höre ich von Eltern diesen Satz, ja, das Kind wird gemobbt, aber wir können halt auch nichts machen, er oder sie muss halt in die Schule gehen. Mhm. Und da höre ich manchmal von Leidenswegen, die Wochen, Monate, Jahre dauern, bei denen ich mir denke, wenn ein Erwachsener sowas erdulden müsste bei der Arbeit, wäre der wahrscheinlich schon psychiatrisch eingeliefert, weil er das nicht aushalten könnte. Und bei den Kindern sagt man irgendwie, ja, das Kind hat halt Schulpflicht, da können wir auch nichts machen oder ich muss halt zur Arbeit, das Kind muss ja quasi irgendwie verwahrt werden in dieser Zeit sozusagen. Und ich verstehe die Hilflosigkeit der Familien dahinter zu sagen, wir haben alles versucht. Aber ich möchte einfach dazu noch sagen, wir dürfen das nicht akzeptieren, dass das so bleibt. Nein. Und wir haben alles versucht, heißt manchmal auch, wir müssen noch mehr versuchen. Ja. Also im Sinne von manchmal auch dann einfach eine Stufe drüber zu gehen. Okay, ich war bei der Lehrkraft, ich habe dort vielleicht nicht Gehör gefunden oder es hat sich nicht genug verändert. Ich schalte die Schulsozialarbeitende mit ein. Okay, die macht eine Intervention, das hilft 2-3 Monate und dann reißt es wieder ein. Okay, ich gehe nochmal zurück, ich schalte die Schulpsychologin ein, ich gehe zur Schulleitung, ich schalte je nachdem vielleicht eben Gewaltprävention die Polizei ein, wenn sich's um rechtlich relevante Taten handelt, oder? Ich schaue, gibt es irgendwie die Möglichkeit, wenn das Kind, wenn das wirklich nicht in den Griff zu bekommen ist, ich schaue, gibt es die Möglichkeit von einer Querversetzung, von einem Schulwechsel? Ich muss dafür Sorge tragen, dass mein Kind diesen Aktionen nicht mehr hilflos ausgeliefert ist. Und ich merke da manchmal aus dieser Hilflosigkeit raus, dann zum Teil eben auch so eine Abkoppelung vom Kind im Sinne von, ja, dass das manchmal über die Jahre auch für die Eltern zu so einer Normalität wird, dass man manchmal, wenn man sich, glaube ich, auf Tonband aufnehmen würde und man würde sich selber so reden hören, also man würde sich selber hören, wie man sagt, ja, mein Kind kommt jeden Tag eigentlich weinend aus dem Kindergarten nach Hause, weil es von den anderen verhauen wird und die ihm das und das und das an den Kopf werfen. Wenn ich mich selber so über mein, aber er muss da halt hin, da können wir jetzt auch nichts ändern. Wir haben ja versucht, mit der Kindergarten- und Lehrperson zu reden. Wenn ich mich selber dann so reden hören würde, würde ich vielleicht erschrecken, oder? Oder auch denken, wenn mir das eine andere Mama oder ein anderer Papa erzählen würde, dass es seinem oder ihrem Kind so geht, das würde mich schockieren.
Ja, was du gerade gesagt hast, bei einem Erwachsenen, stell dir vor, dein Partner, Mann, deine Partnerin wird bei der Arbeit von 2 anderen verhauen und du sagst, ja, du
wir brauchen morgen das Geld.
Wir brauchen das Geld. Ja, würde man ja nie machen. Aber ich weiß, ich hatte das auch schon, eine Mutter hat gesagt, ihr Kind wird regelmäßig von 2 von der Klasse verhauen. Und dann habe ich auch gesagt, ja, aber das geht auf keinen Fall, oder? Und sie hat gesagt, ja, aber er muss ja zur Schule. Und da habe ich auch gesagt, nein, sie dürfen ihr Kind zu Hause lassen und sagen, mein Kind kommt wieder zur Schule, wenn es in der Schule sicher ist. Mhm. Und sie meinte, ja, aber dann kommt vielleicht die Polizei, oder? Und dann fand ich, ja, das bringt dann vielleicht eine Veränderung. Dann können sie der Polizei sagen, mein Kind wird dort tätlich angegangen, es ist nicht sicher in der Schule. Und dann schicken sie den Ball zurück, oder? Aber sie können diese Situation nicht dulden, das geht nicht, da haben sie. Und ich finde, das ist so ein Bereich, wo man Eltern wirklich sagen muss, ich verstehe es, dass sie hilflos sind, aber sie dürfen es nicht sein.
Ja, also sie dürfen es sein, aber sie dürfen sich nicht so verhalten auf Dauer. Also ich finde, man darf sich ja so fühlen.
So fühlen, aber man darf sich nicht so verhalten, das geht einfach nicht.
Ja. Genau. Ja, und ich denke halt auch immer, also zur Not, ja, dann muss ich mein Kind krank schreiben lassen, ja? Vom Kinderarzt. Ja. Dann gehe ich da hin oder Kinderärztin und sage, das ist die Problemlage, mein Kind leidet. Wir können das nicht zulassen, oder? Und da muss jetzt was passieren, aber solange das so ist, kann ich
das und nicht solange erzählen. Andere Menschen einweihen, bis etwas passiert, oder? Durch alle Instanzen durch, eben vielleicht einen Schulwechsel halt am Ende, wenn gar nichts funktioniert, in Betracht ziehen. Aber das Kind muss wissen, meine Eltern werden mich da rausholen. Das ist die einzige Option.
Ja. Ich denke, wir verlinken dann unter dieser Folge noch auch verschiedene, oder wir verlinken die Videos nochmal zur Mobbingprävention, wir verlinken das Video zum No-Blame-Approach. Ich denke, wir können auch noch so ein paar Links geben für eben
Fachstellen,
bei denen man sich Beratung oder Unterstützung einholen kann.
Schweres Thema.
Ja, und ich denke, ein Thema, bei dem es eben auch keine, in Anführungszeichen, schnelle Lösung gibt. Man merkt es auch gerade, finde ich, wie so die Schwere einen selber überkommt, wenn man darüber nachdenkt, wie es Kindern, Jugendlichen.
Und es braucht von Eltern oft ganz viel Beharrlichkeit, um da mit dem Kind rauszukommen. Ja, und da möchten wir sehr ermutigen, da dran zu bleiben.
Ja.
Gut, ihr Lieben, das wär's von der heutigen Folge. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Kanal abonniert, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaltet.
Wenn ihr uns ein paar Sternchen schenkt oder auch einen Kommentar hinterlassen mögt, dann freuen wir uns auch immer. Wie gesagt, wir lesen die immer sehr neugierig und freuen uns auf das nächste Mal mit euch.
Oder wenn ihr ein Thema vorschlagen
wollt. Genau, das dürft ihr natürlich auch. Schreibt es einfach unten in die Kommentare, dann lesen wir das. Bis bald.
Bis bald. Tschüss miteinander.